Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Als Wirtschaftspsychologin kennt sie die Mechanismen hinter guten Entscheidungen, weg von oberflächlichem Recruiting hin zu einem psychologisch fundierten Ansatz, der wirklich funktioniert. Mit Candidize hat sie genau das geschaffen, eine Kombination aus moderner Eignungsdiagnostik und praxisnaher Wissenschaft, um HR zum echten Erfolgstreiber zu machen. Ihr Ziel? Recruiting, das ergebnisorientiert, menschenzentriert und nachhaltig ist. Heute ist sie bei uns, um zu zeigen, warum Standardfragen im Bewerbungsgespräch nichts taugen und wie wir stattdessen wirklich die richtigen Leute einstellen. Herzlich willkommen, Vanessa Reynolds. Hallo Vanessa, ich grüße dich aus Mannheim. Wie geht's heute?
Hi Stefan, mir geht's super. Ich hoffe dir auch.
Ja, doch. Ich freue mich riesig auf das Interview. Wir beide kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen länger und ich glaube, wenn ich es richtig erkenne, gut, im Podcast können die Leute das nicht erkennen, bist du, glaube ich, auch in München in deinem Büro, oder?
Genau, ja. Ich sitze gerade bei Sonnenschein in München. Das genieße ich sehr.
Und das Büro kenne ich. Da hast du mich letztes Jahr auch mal persönlich eingeladen. Im Rahmen der Talent Pro war ich noch einen Tag länger in München. Das war das Eröffnungsspiel damals der Fußball-Europameisterschaft in München. Dafür hatte ich abends Karten. Da waren sehr, sehr viele Menschen neidisch. Und du hast deine Office-Räumlichkeiten in der Nähe vom Odeonsplatz, ne? Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und genau. was da für ein Treiben war mit den Schotten, das war einzigartig, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, ist eigentlich eine ganz coole Lage, besonders durch die Nähe noch zum Englischen Garten. Und ja, du bist jederzeit willkommen.
Das ist total toll und da werde ich bestimmt demnächst mal wieder drauf zurückkommen, denn wir sind ja jetzt im März, wir sind sozusagen im Recruiting-Monat und demnächst ist auch wieder die Talent Pro, vielleicht sehen wir uns da ja, das ist Anfang Juni, mal schauen, ob das klappt, das wäre zumindest ziemlich cool und wir haben uns natürlich heute auch ein Recruiting-Thema rausgesucht, weil die Leute es ja auch schon jetzt in der Anmoderation gehört haben und wenn sie sich mit deinem Profil beschäftigen, wissen sie, okay, Vanessa und Stefan sind beide im Recruiting ganz grob unterwegs, die beschäftigen sich viel auch mit dem Thema Eignungsdiagnostik, die wissen so ein bisschen, wie man Fragen stellt. Und das ist auch direkt die Einstiegsfrage, Vanessa. Überall gibt es im Netz hunderte von Listen, die drei besten Fragen im Bewerbungsgespräch. Meine Top 5 Fragen, die ich immer stelle. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir zwei untereinander, gibt es das überhaupt, diese perfekte Interviewfrage, oder gibt es die nicht?
Ja, wenn ich so eine Frage bekomme, frage ich immer erstmal, okay, was willst du denn überhaupt mit deinem Auswahlprozess erreichen, beziehungsweise mit deinem Interview? Und wenn man da mal drüber nachdenkt, es geht ja darum, im Interview irgendwie herauszufinden, okay, dieser Kandidat, der vor mir sitzt, passt der zum Job, zu der Stelle und zum Arbeitsumfeld, das ich gerade bei mir habe? Und spätestens da sollte sich zeigen, okay, die eine Frage gibt es eigentlich nicht, weil es natürlich super auf die Stelle ankommt und damit verbunden auch mit den Kompetenzen, die für die Stelle, das Unternehmen, das Arbeitsumfeld relevant sind. Deswegen, ja, das ist eigentlich schon so grob, was auch meine Meinung zu dem Thema ist. Es gibt nicht die eine perfekte Frage, die du immer nutzen kannst.
Und es gibt auch nicht die drei besten Fragen. Weil die drei besten Fragen machen dann auch gemäß deiner Logik, die ich zu 100% unterschreibe, macht natürlich keinen Sinn. Wenn ich jetzt beispielsweise selber einen Recruiter suche, muss ich andere Dinge abklopfen, als wenn ich zum Beispiel jemand im Marketing oder in der Technik oder ganz woanders suche. Deswegen gibt es auch nicht so diese Standardfragen, ne? Also es machen, glaube ich, immer noch. Ich bin gespannt auf deine Perspektive, wie du das erlebst aktuell noch im Jahr 2025. Aber die allermeisten arbeiten doch wirklich nach einem Standardleitfaden. Aber die Fragen an sich haben wirklich eigentlich nichts mit dem zu tun, was gefordert wird, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Wobei, bevor ich da jetzt auch nochmal tiefer auf dein Thema eingehe, was mich da auch dazu bringt, das scheitert eigentlich schon an der Klarheit, was überhaupt gefordert wird. Also die Basis überhaupt zu verstehen, also welche Kompetenzen sind überhaupt erfolgskritisch, also nicht nur welches Fachwissen, welche Fachqualifikation ist wichtig, sondern welche Fähigkeiten, Soft Skills, Persönlichkeitseigenschaften und so weiter. Und wenn das nicht klar ist, dann kannst du auch gar keine sinnvollen Fragen stellen, weil am Ende geht es ja darum, diese Kompetenzen zu prüfen. Und das ist erstmal die Grundlage, um dann auch überhaupt erfolgreiche Interviews führen zu können.
Das heißt, du setzt auch schon ganz stark zu Beginn, wenn du mit Unternehmen oder Menschen zusammenarbeitest, einen Punkt und sagst, hey, wir sprechen von einem Interview und das ist nicht mal eben einfach nur so ein Gespräch beim Kaffee.
Genau, also das finde ich auch total wichtig. Es ist, also klar, es soll auf Augenhöhe stattfinden, es soll wertschätzend sein, gute Atmosphäre, keine Frage. Heißt aber nicht, dass man irgendwie sich locker mal austauscht, wie es in einem geht oder wie schön das Wetter ist oder irgendwie welchen Fußballclub du besonders cool findest, sondern es geht wirklich darum, das ist eine erfolgskritische Entscheidung, sowohl fürs Unternehmen, geht mit mehreren 10.000 Euro Investitionen einher. Für Kandidat ist es auch eine enorm wichtige Entscheidung. Kündige ich meinen Job, gebe ich meine Sicherheit auf oder nicht? Und deswegen sollte auch da mehr Fokus darauf gelegt werden, worauf es wirklich ankommt. Und das sind eben die Fragen zu stellen, die dir tatsächlich helfen, diesen Fit auch zwischen Kandidat und Stelle zu prüfen. Und da reicht einfach so ein Plausch mal bei einem Kaffee nicht aus.
Aber ist das nicht eigentlich im Jahr 2025, wo wir auch Zugang zu eigentlich allen relevanten Informationen zu diesen Themenfeldern haben? Es gibt Podcasts wie diesen, es gibt andere Formate, es gibt Webinare hier, es gibt irgendwelche Diskussionen dort. Ist das nicht eigentlich völlig paradox, vielleicht sogar ad absurdum geführt, dass wir trotzdem immer noch nach den drei besten Interviewfragen googeln?
Ja, ich glaube, das sind mehrere Probleme, die da zusammenkommen. Also einmal ist es, glaube ich, also klar, ich merke auch, das Thema gewinnt immer mehr an Bedeutung und auch gewissermaßen Awareness. Aber ich glaube zumindest, dass es trotzdem immer noch eine verhältnismäßig kleine Bubble ist, wenn wir uns wirklich so die Unternehmen auch mit Mittelstand und Co. in Deutschland anschauen. Dazu kommt, Menschen haben es halt gerne einfach. Und irgendwie sich tiefer mit irgendwie was zu befassen, komplexe Analysen zu machen und dann irgendwelche stellenspezifischen Fragen zu entwickeln, wirkt halt erstmal wie, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich da starten soll, was ich da machen soll. Da ist es halt einfacher, irgendwie nach ein paar Standardfragen zu suchen, die in Leitfragen zu packen und dann ja Kandidaten zu stellen. Und was dazu kommt, Thema Overconfidence und Überoptimismus, das ist auch typisch Mensch. Wir glauben halt gerne sehr stark an etwas, was wir vermeintlich gut können. Und da, gerade wenn sich das über eine Zeit lang eingebürgert hat, ist es auch schwer, manche davon wegzubewegen, weil Menschen einfach sehr gerne den Status quo schätzen und dann manchmal auch gar nicht so richtig zugeben wollen, ja, bisher vielleicht einen Fehler gemacht zu haben.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Perspektive, die du da auch hast. Und du machst das ja auch mit deinen Kunden dann entsprechend etwas anders. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen drauf, wie du das genau aufbaust oder wie du dann sozusagen deine Kunden auch berätst, in welche Richtung sie Fragen, Techniken auch einsetzen können oder welche Fragen relevant sind, was da auch für einen Kontext gesetzt werden muss. Ich glaube auch, dass wir generell im HR oder wenn es um Bewerbungsgespräche geht, ne, ist es ja immer so, also eigentlich kann das ja jeder, ne? Also so Recruiting und Talent Acquisition, ja, das sind jetzt so ein paar englische Begrifflichkeiten, die da jetzt reinrauschen und sowas. Aber am Ende des Tages weiß ich ja, wen ich da haben will und ich weiß ja auch genau, was ich suche. Und dann frage ich auch meistens nach, hast du das mal irgendwo aufgeschrieben? Und dann kommt, das brauche ich nicht aufschreiben, ich weiß ganz genau, was ich da haben will, das muss das und das sein. Und dann ist das eine ganze Liste und ich so, ja, und wie startest du dann in dein Interview? Ja, ich lasse den Kandidaten erstmal den Lebenslauf vorlesen. Dann frage ich mich, was für ein Wahnsinn. Beobachtest du das teilweise auch, dass genau das immer noch gemacht wird? Das ist, glaube ich, auch wieder Teil von Overconfidence, ne? So nach dem Motto, naja, also so wie ich Gespräche führe, so sollten das eigentlich alle machen. Aber Recruiting ist doch am Ende des Tages wirklich ein Handwerk, das muss am Ende auch nicht jeder können und es kann auch nicht jeder.
Total. Also ich bin voll bei dir. Das finde ich immer auch wieder faszinierend. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie in Finance schaust, irgendwie komplexe M&A-Strukturen oder so, da würde auch keiner sagen, ja, ich gebe da meinen Input dazu, weil ich kenne mich ja perfekt aus. Aber sobald du auch irgendwie auf LinkedIn oder so einen Beitrag zu Interviews und Co. publizierst, das ist plötzlich jeder HR- und Recruiting-Experte. Das ist ein super spannendes Phänomen. Ich glaube, das rührt auch so ein bisschen daher, dass HR lange, ich sag jetzt eher ein bisschen die Abarbeitungsfunktion war, sehr stark operativ und ja auch das Standing hat, okay, das ist eben Sachbearbeitung und ist eben wenig Komplexität dahinter. Und dazu kommt natürlich, dass es um Menschen geht. Und da wir alle mit selbst ein Mensch sind, denkt jeder, okay, ich kann den anderen direkt einschätzen. Was halt auch viele vergessen, was ich auch immer wieder erlebe, dass sie denken, okay, ich sehe jetzt den Kandidaten im Interview und merke dann halt, er hat Persönlichkeitseigenschaft A, B, er hat Softskill, weiß ich nicht, er ist kommunikativ, was auch immer. Aber was da viele vergessen, diese Beobachtung, das ist wirklich so ein Minimoment. Du siehst den Kandidaten irgendwie eine Stunde. Ich meine, der Tag hat allein 24 Stunden. Du siehst nur wirklich einen super kleinen Ausschnitt. Und ohne die richtigen Fragen oder auch Situationen, die du tatsächlich auch bewerten kannst, ist es da alles, ich sag mal, eher Glaskugel lesen, was du dann machst. Mehr aber auch nicht. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem.
Wie kriegen wir, ich glaube, die Probleme sind gut identifiziert, ne? Und wenn man sich auch die so ein bisschen in der LinkedIn-Bubble auch rumschaut, dann sind viele auch in diese Richtung unterwegs und dann sind wir auch ganz schnell beim Thema Eignungsdiagnostik, wo sich viele schon alleine mit dieser Begrifflichkeit schwer tun und weil sie glauben, dass das Raketenphysik ist. Was ist Eignungsdiagnostik aus deiner Brille, Vanessa?
Eignungsdiagnostik bedeutet für mich, auf fundierte Methoden zu setzen, die nachweislich die Performance vorhersagen können. Also erstmal so ganz grob und kurz gesagt. Was es aber vor allem ausmacht, es ist an sich keine Rocket Science und was ich auch immer ganz wichtig finde, es hilft allein auch schon mit ein paar Schritten zu beginnen. Und was noch ist, Eignungsdiagnostik bedeutet auch nicht, das erlebe ich auch selbst, weil das ja auch so mein Fokus ist, dass viele auch denken, oh Gott, ich muss jetzt irgendwelche ewig langen Tests machen, die auf die Kandidaten gar keine Lust haben und verliert gerade in einem vielleicht auch engen Kandidatenmarkt alle, die eigentlich gut wären, weil sie keine Lust darauf haben. Das kann ich schon mal nehmen, weil tatsächlich Kandidaten ja eignungsdiagnostische Prozesse schätzen, wenn sie denn auch richtig aufgesetzt sind. Da ist Kommunikation und Transparenz auch super zentral. Für mich ist aber die Basis in der Eignungsdiagnostik einmal überhaupt zu verstehen, was ich vorhin angesprochen habe. Welche Kompetenzen muss denn der Kandidat überhaupt für eine Stelle mitbringen? Und das ist immer stellenspezifisch. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was ist für die Stelle wichtig? Welche Eigenschaften, welche Soft Skills, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter. Und dann ist im zweiten Schritt wichtig, auf ja Methoden zurückzugreifen. Das sind zum Beispiel strukturierte Interviews, Arbeitsproben, kann auch ein Intelligenztest sein und so weiter, die einfach nachweislich besser die Performance vorhersagen können. Und damit auch verbunden nachweislich den Fit, also die Passung zur Stelle, tatsächlich messen kann. Das ist eben auch Eignungsdiagnostik, dass man da nicht irgendwie auf sein Bauchgefühl hört, sondern sich Methoden zur Hand nimmt, die dir auch helfen, dann am Ende des Tages eine bessere Entscheidung zu treffen. Für mich gehört zur Eignungsdiagnostik auch dazu, das ist tatsächlich auch so ein Thema, das ich in der Praxis sehr unterrepräsentiert finde, die richtige Entscheidungsfindung. Dass eben jetzt nicht nur, ich weiß nicht, ein Leitfaden für ein Interview genutzt wird mit vielleicht auch ganz guten Fragen, sondern auch eine Systematik besteht, wie auch die Kandidatenantworten noch ausgewertet werden und wann du sagst, okay, dieser Kandidat passt jetzt oder es reicht einfach nicht und wir müssen dem Kandidaten aus Gründen ABC absagen. Also da auch so eine Struktur zu haben, um da auch nicht wieder Bias zu verfallen oder auch, was ich auch immer wieder erlebe, zu früh zuzuschlagen, obwohl der Kandidat eigentlich nicht passt oder dauernd nach etwas Besserem zu suchen, weil man denkt, es geht ja irgendwie noch besser, obwohl der Kandidat vor 5 Wochen eigentlich schon der richtige Fit gewesen wäre.
Ja, so eine strukturierte Auswahl oder sich, so nenne ich es immer ganz gerne im Recruiting, die Axt vorher schärfen und nicht mit dem, was man hat, einfach mal durch den Wald jagen. Natürlich, mit der stumpfen Axt kriege ich den Baum irgendwann auch gefällt. So, ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wenn ich natürlich aber einiges an Zeit im Vorfeld an Axtschärfen investiere und in unserem Beispiel wäre das tatsächlich eine Anforderungsanalyse zu machen oder ein Anforderungsprofil zu gestalten, wie auch immer das dann aussieht, das hilft normalerweise gleich zu Beginn und schärft dann nicht nur die Axt im übertragenen Sinne, sondern auch es schärft dann wirklich die eigenen Sinne. Und ich mache mir ernsthaft mal Gedanken, was diese Person überhaupt umsetzen soll. Und nicht der Klassiker, jemanden losschicken aus der Abteilung. Ich zitiere da immer ganz gerne so ein bisschen, ja, los, lieber Werkstudent, wir suchen einen Recruiter. Guck doch mal bei der Konkurrenz, was die so auf ihrer Website haben und dann spielen wir ein bisschen Copy and Paste. So, ich glaube, das ist immer noch sehr verbreitet, weil es nämlich auf das einzahlt, was du gerade gesagt hast, nämlich Bequemlichkeit des Menschen. das ist etwas Ureigenes, ja, also das ist jetzt auch per se, ist das nichts Schlimmes, ja, also nicht falsch verstehen, wenn ihr jetzt zuhört, wenn ihr ein bisschen bequemer seid bei manchen Dingen oder sowas und sagt, ach ja, können wir mal fünfe gerade sein lassen, alles nicht dramatisch schlimm, aber du hast vorhin auch, wie ich finde, ein ganz gutes Beispiel gebracht, wenn es um M&A-Prozesse geht, wo Firmen verkauft werden, wird eine ganz bestimmte Expertise angefragt und dann wird nicht jeder Hans und Franz reingeholt. Das Gleiche müsste eigentlich im Recruiting immer, müsste, also für mich ist das eigentlich ein totaler No-Brainer und ich war vor 20 Jahren, als ich damit gestartet habe, völlig von Kopf gestoßen, dass das nicht gemacht wird. Also es wird in einigen Firmen gemacht, in den meisten nicht. Hey, die Mitarbeitenden sind doch genau diejenigen, die den Unternehmenserfolg in allererster Linie gestalten. Jetzt sind wir im Zeitalter KI und was weiß ich denn nicht alles, schon klar. Also wir können Effizienzen heben. Macht aber trotzdem am Ende immer noch der Mensch selber, ne? Und dass man da tatsächlich nicht so viel Hirnschmalz zu Beginn reinsetzt, sondern diese Entscheidung wirklich auch so ein bisschen auf Bauchgefühl, ach ja, und der ist auch Werder Bremen-Fan und so, das kann nur gut werden. Das ist doch in sich, ich stelle die Frage nochmal so ein bisschen, das ist doch völlig absurd, oder nicht?
Total. Ich glaube, was da zumindest, was ich auch erlebe, was da auch ein Problem ist, wie gesagt, es geht im Recruiting um Menschen. Und manchen fällt es tatsächlich auch schwer nachzuvollziehen oder überhaupt die Awareness auch dafür zu haben, dass du auch, ich sag mal, menschliches Verhalten irgendwie vorhersagen kannst. Was ja mehr oder weniger Ziel von Eignungsdiagnostik ist oder allgemeines Ziel auch von psychologischen Inhalten. Ja. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen, ich sag mal, wirkt für den Menschen abstrakter, als jetzt irgendwie Zahlen bei einem Unternehmensverkauf zu analysieren oder das Marktpotenzial und so weiter zu bewerten, wo du eher, ich sag mal, ein Objekt hast und nicht einen Menschen vor dir. Also das ist so ein Thema, dass Menschen manchmal denken, sie können andere Menschen nicht anhand von Daten bewerten oder das Verhalten vorhersagen. Und dann ist ein Problem, das merke ich momentan auch öfter, Fehlbesetzung, Frühfluktuation und so weiter, kommt vor, kommt gar nicht so selten vor. Das Problem ist, selten wird da der Connect auch wirklich zur Auswahl gezogen, also zur Personalauswahl, weil manchmal die Awareness gar nicht besteht, okay, ja, Fehlbesetzungen gehören halt dazu, kann man nichts dagegen machen. Und dadurch findet dann natürlich auch kein, ja, Denk- oder Lernprozess statt, kein Optimierungsprozess und dadurch bleiben dann eben, ja, die Methoden und so weiter, wie eben vor, ja, 50 Jahren, obwohl wir da schon eigentlich weiter waren.
Absolut. Und dieses Thema Fehlbesetzungen, jede Organisation hat gewisse Fluktuationen, ja. Und das gehört auch zum Arbeitsalltag und zum Business definitiv mit dazu. Und auch das ist per se nicht mit dem Etikett schlimm direkt zu behaften, ne? Aber trotzdem können, wie du sagst, Fehlbesetzungen, insbesondere auf Führungspositionen, können tatsächlich einen riesen Einfluss haben. Also stellt euch vor, es wird eine Führungskraft im HR eingestellt und ein paar Monate später kündigen bei dir im Team auf einmal langjährige HR-Business-Partner mit der Begründung im Exit-Interview, wenn es auch strukturiert geführt wird, ihr habt mir da eine Führungskraft vor die Nase gesetzt, mit der komme ich nicht zurecht. Was habt denn ihr euch dabei gedacht? Ne? Sowas zum Beispiel. Und da ist es auf Führungspositionen noch mal signifikanter als auf Fachpositionen. Aber in Märkten, die immer enger werden, wo Fachpersonal händeringend gesucht wird und wo es immer heißt, oh, der Fachkräftemangel, da nicht auf valide, bewusst gesagt, valide Instrumente auch zu setzen, wie ich Menschen auch biasfrei einordnen kann, ist für mich ein totales Paradoxon. Ne? Für mich ist das so ein bisschen auch ein Erklärungsansatz, bin gespannt, wie du das siehst, Vanessa. Die Leute werden halt an ihren Personalentscheidungen auch gar nicht so sehr gemessen. Ne? Gerade auch Führungskräfte, wo die Verantwortung ja auch weiterhin liegt und Rekruter und Rekruterinnen bauen halt einen sehr, sehr guten Prozess und enablen und schießen natürlich auch gute Kandidatinnen über ganz viele verschiedene Kanäle in die Pipelines. Aber jeder Rekruter, der ein klares Anforderungsprofil hat, wo die überfachlichen Kompetenzen, auf die ich gleich nochmal kurz zu sprechen kommen möchte, weil du das jetzt auch schon zwei, dreimal getriggert hast, wenn man die klar hat, dann macht es das ja auch im Recruiting deutlich einfacher und wir haben auch gar nicht so mega viele Bewerbungen, die wir auch am Ende des Tages gar nicht brauchen.
Ja, total. Vielleicht auch gerade auch nochmal deinen letzten Punkt aufzugreifen mit den vielen Bewerbungen. Ich hatte jetzt auch ein Gespräch mit einem mittelständischen Unternehmen, die tatsächlich jetzt auch so Personalauswahl in Angriff nehmen wollen, auch durch Führungskräfte-Enablement, weil sie einfach auch immer mehr Frühfluktuation haben und tatsächlich da auch den Connect bezogen haben, okay, wir müssen was ändern. Und da ist auch das Spannende, die Time to Hire, die Prozesse und so weiter ziehen sich ewig, obwohl sie mehr Bewerbungen gewinnen, weil sie weitere Kanäle nutzen, aber weil die Qualität einfach nicht stimmt. Mhm. Das zeigt auch wieder ganz schön, wie Recruiting und Personalauswahl zusammenspielen und dass es eben nicht darum geht, möglichst viele Bewerbungen zu gewinnen, sondern vor allem einmal erst im ersten Schritt überhaupt mehr von den Richtigen zu gewinnen und dann aber auch natürlich die Auswahlprozesse so strukturiert zu haben, und auch einen Entscheidungsprozess strukturiert zu haben, um dann tatsächlich auch ja die Einstellungszeit möglichst kurz zu halten. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo ich immer wieder erlebe, dass so ein bisschen der Einwand oder vielleicht die Angst auch kommt, okay, wenn wir jetzt auf Eignungsdiagnostik setzen, dauert das nicht ewig. Also wir wollen die Stelle eigentlich jetzt so zeitnah eigentlich besetzen. Und ja, das kann ich tatsächlich auch aus der Praxis, aus unseren Projekten sagen, in der Regel verkürzt sich die Time to Hire immer. Warum? Weil wir einfach auch zum Beispiel von Anfang an mehr von den richtigen Kandidaten dadurch gewinnen, weil von Anfang an ein klares Anforderungsprofil da ist und weil vor allem der Auswahlprozess strukturierter ist, es klarere Deadlines gibt und auch klare Kriterien, wann ein Kandidat passt oder nicht und dadurch auch irgendwann einfach mal zugeschlagen werden kann und man nicht immer nach dem nächstbesten Kandidaten sucht, den es vielleicht gar nicht gibt.
Und das ist ja was total, auch da wieder, ne, was total menschlich ist, dass man KandidatInnen miteinander vergleicht, ist aber Äpfel mit Birnen. Also das, was ich meinen Kunden immer mitgebe, ist, hört auf mit diesen menschlichen Vergleichen. Das ist im Privaten genauso scheiße und ich sag's auch genauso wie im Beruflichen. Es funktioniert nicht. Es ist immer nur ein Ausschnitt. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ne? Wir sehen diese Person im Prozess vielleicht eine Stunde und das kann gut sein, dass davor vielleicht irgendwie eine fürchterliche Nachricht reingerauscht ist, ne? Und man dann vielleicht auch geistig, kognitiv nicht ganz auf der Höhe ist, weil man mit seinen Gedanken vielleicht für den Moment ein bisschen woanders ist. Es ist alles sehr, sehr menschlich. Aber dieser Vergleich ist des Glückes Tod. Und das bedeutet, dass ich am Ende des Tages, nur weil ich dann nochmal warte, keine signifikant besseren Entscheidungen treffe, sondern eher dann einen guten Kandidaten von Beginn total vergrätze, weil ich mich wieder nicht bei dem melde und der sich nicht wertgeschätzt fühlt. Ne? Aber der Vergleich, Prozesse müssen gleich aufgesetzt sein, sodass man sozusagen faire Bedingungen für alle hat. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass man dann mit dem sagenumwobenen Anforderungsprofil vergleicht, ne? Und da sind wir dann bei dem Thema überfachliche Kompetenzen. Wenn wir mal bei einem Recruiter oder auch bei einer Recruiterin bleiben, gibt es da vielleicht sogar eine übergreifende Kompetenz überfachlich, die du bisher, Vanessa, in deiner Karriere immer in diesen Profilen gesehen hat, dass sich unsere ZuhörerInnen mal vorstellen können, was wir beiden Expertinnen für mit einer überfachlichen Kompetenz überhaupt meinen und wie wir es vielleicht sogar dann beobachtbar machen im Prozess.
Genau, also vielleicht was jetzt stellenübergreifend aktuell bei mir zumindest super oft vorkommt, ist Anpassungsfähigkeit. Weil sich, also wir teilweise mit Unternehmen in Branchen zusammenarbeiten, in denen, also wo sich die Branchen einfach immer schneller ändern, weiterentwickeln, auch durch neue Technologien und aber auch in denen, ich sag mal, die Rollen ein Stück weit dynamischer werden. Das heißt, du hast nicht mehr die super spitzen Aufgaben, die jetzt halt 20 Jahre so bleiben, sondern auch die Aufgaben innerhalb ändern sich immer weiter, wie wir es jetzt da zum Beispiel auch langsam im HR merken, dass es eben nicht mehr so ist wie vielleicht noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was immer wichtiger wird, genauso auch wie die Lernfähigkeit. Das ist auch eine überfachliche Kompetenz. Also wie schnell kann ich mir auch neue Dinge aneignen? Das hängt auch ganz eng auch mit dem Potenzial letztlich zusammen. Potenzial bedeutet zum Beispiel auch, also hängt zum Beispiel auch stark mit der Intelligenz, also den kognitiven Fähigkeiten zusammen, aber auch ein Stück weit mit der, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft aus dem Big Five, mit der Offenheit für Neues, ja. Dass man auch einfach eine gewisse Neugierde hat und sich auch mit neuen Dingen auseinandersetzen möchte.
Und das ist so komplex. Ich meine, du hast das jetzt locker flockig so runtergedampft und ich verstehe dich auch aufs Wort, weil ich in diesen Themen auch so tief drin bin. Aber das ist, also ich glaube, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hat jetzt gerafft, dass Recruiting oder auch Personalauswahl ist was hochgradig Komplexes. Und um zum Eingang der Folge zu kommen, es ist eben dann nicht genau mit den drei besten Fragen oder so zu beantworten. Denn man muss sich tatsächlich sehr früh sehr klar darüber sein, welche Fähigkeit, welches Talent ich genau für diese Aufgabe brauche und wie ich es im Prozess dann auch für mich oder für die Menschen, die im Prozess beteiligt sind, beobachtbar mache, sodass ich quasi im Vorfeld genau weiß, okay, wenn ich die und die Antwort jetzt bekomme, dann ist das zum Beispiel für mich in der Bewertung ein maximal beobachtbar, volle Punktzahl so ungefähr, ne? Und dann kritzelt man am Ende alle Beobachtungspunkte zusammen und hat dann gegebenenfalls auch einen Score und ist dann eher in einer objektiveren Beobachtung, bei aller Subjektivität, die sowieso immer bei uns im Individuum bleibt, das können wir gar nicht ausstellen. Aber ich glaube, jetzt sollte auch alleine mit dieser Episode, Vanessa, eigentlich jedem da draußen mehr oder weniger klar sein, dass man A, Recruiting nicht mal so eben nebenbei machen kann, dass B, Recruiting nicht unbedingt eine Einstiegsposition ist, was häufig noch der Fall ist, die dann auch nicht so gut bezahlt wird, ne, so ein bisschen Stellen posten und dann so ein bisschen Gespräche führen. Nein, das ist es nicht. Es ist aus meiner Sicht C, ist es die erfolgskritische Kompetenz oder Fähigkeit einer Organisation, die richtigen Leute auf die richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu setzen. Und das bedarf klarer Erfahrungswerte. Das darf man nicht außen vor lassen. Man muss gewisse Kompetenzen auch mitbringen. Das kann nicht jeder. Und deswegen ist es, diese Komplexität einfach runterzudampfen, ist nicht einfach. Und deswegen darf man sich tatsächlich Recruiting auch nicht so einfach vorstellen aus meiner Sicht. Und bequem, um das nochmal zu nutzen, ist es schon dreimal nicht.
Nein, gar nicht. Und das finde ich auch wichtig, weil du es auch gerade angesprochen hast, auch im HR-Kontext, dass sich da auch das Verständnis ändert, weil, was natürlich auch im Recruiting ist, vielleicht auch, weil es nicht bequem ist, du bist halt mittendrin. Du hast die Kandidaten auf der einen Seite, du hast den Fachbereich auf der anderen Seite, die Führungskraft und so weiter. Du hast da enormes Stakeholder-Management auch zu betreiben. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass du in deiner Rolle als Recruiter im HR und so weiter auch den Fachbereich guidest. Yes. Das habe ich tatsächlich auch schon immer mehr jetzt auch erlebt, tatsächlich in den letzten Monaten, dass ja auch Führungskräfte auf uns zugekommen sind, auf mich zugekommen sind, die sich tatsächlich auch mehr Support von HR wünschen, aber den eben nicht so bekommen. Ich möchte damit auch gar kein Bashing gegen HR betreiben, aber auch kein Bashing gegen die Führungskräfte, gegen Fachbereich. Ich will nur da auch nochmal die Awareness schaffen. Fachbereiche müssen auch angeleitet werden. Das ist auch nicht deren Hauptjob, zu wissen, wie man ein Anforderungsprofil entwickelt, wie man Interviewfragen entwickelt und so weiter. Die brauchen da eben eine Anleitung. Und das ist für mich die Rolle von HR beziehungsweise Recruiting.
Auch das unterstreiche ich doppelt und dreifach. Und das verstehe ich zum Beispiel 0,0 unter Bashing, sondern für mich ist das auch zum Abschluss der heutigen Episode, bevor ich zur letzten Fragestellung komme, Vanessa, ist das eine absolute Good News. Weil da sind die allermeisten Führungskräfte sind jetzt nicht morgens aufgestanden, um uns im HR zu ärgern. So, das meint man manchmal, wenn man sich auch das ein oder andere auf LinkedIn durchliest, die bösen Führungskräfte und sowas, ne? Da breche ich jetzt mal eine Lanze für viele, die einfach nur einen geilen Job machen wollen, aber sich natürlich nicht immer um alles kümmern können. Und wenn wir dann natürlich im HR oder Recruiting nicht die Kompetenz zeigen, sondern einfach nur so ein bisschen Gespräche führen wollen, dann würde ich als Führungskraft mich auch nicht darauf stürzen. Aber das ist eben die Good News. Es gibt wirklich einfache Mittel und erste Schritte. Und dann hören wir jetzt wahrscheinlich von dir auch zum Ende hin ein, was so ein ultimativer Gamechanger sein könnte. Aber wir müssen den ersten Schritt machen. Und wenn die Führungskräfte dann sehen, dass das Früchte trägt, beziehungsweise, dass man sich wirklich hochgradig engagiert und auch Interesse zeigt, im Sinne der Firma, im Sinne der Abteilung Probleme zu lösen. Und das tun wir ja am Ende des Tages, wenn wir andere Menschen einstellen. Wir haben eine offene Vakanz, wir haben ein Problem, wir wollen vielleicht Themen auf mehrere Schultern verteilen, wir haben vielleicht etwas, was wir noch nicht in der Orga haben, um erfolgreich zu sein. Das sind doch alles mega positiv konnotierte Themenfelder, ne? Und dann arbeitet man sich im HR daran ab, dass man irgendwie Opfer ist von Führungskräften. So, es gibt Führungskräfte, versteht mich nicht falsch, habe ich alles auch schon erlebt und auch durch Hörensagen von Dritten, die verhalten sich wie die Axt im Walde. So, das muss man auch nicht alles akzeptieren, da gibt es auch klare Grenzen, keine Frage. Aber in aller Regel wollen die auch nur einen coolen Job machen und das geht am Ende des Tages nur zusammen.
Total, das finde ich auch wichtig. Am Ende des Tages hat HR und Fachbereich dasselbe Ziel, einen guten Kandidaten für die Stelle zu gewinnen, der selbst auf der Stelle zufrieden ist, performt und das Unternehmen am Ende des Tages voranbringt. Das ist eigentlich das, was alle wollen. Und wenn alle ein bisschen mehr auf dieses Ziel hinarbeiten würden und das vielleicht auch nicht so im Alltag in Vergessenheit gerät, dann würde auch einiges schon anders aussehen.
Absolut. Und wenn unsere ZuhörerInnen nur eine einzige Sache aus diesem Gespräch mitnehmen sollten, liebe Vanessa, so diesen ultimativen Gamechanger für bessere Einstellungsentscheidungen, was wäre dieser absolute Nummer-1-Tipp?
Also für mich bleibt wahrscheinlich immer der Nummer-1-Tipp eine Anforderungsanalyse. Warum? Für mich ist es die Basis, um überhaupt einen fundierten Auswahlprozess entwickeln zu können und auch überhaupt erfolgreiche Recruiting-Maßnahmen auch entwickeln zu können. Das hat nämlich da auch schon Einfluss. Und es ist tatsächlich das, wo ich finde, was am meisten auch in der Praxis unterschätzt wird. Da wird eben ein kurzes Kick-off-Gespräch mit der Führungskraft gemacht, welche Aufgaben, welche Anforderungen und gut ist. Aber da werden einfach nicht diese erfolgskritischen Kompetenzen aufgedeckt. Und das ist wirklich der Kern, um dann auch natürlich die Fragen zu entwickeln, die diese kritischen Kompetenzen auch tatsächlich prüfen können, um die passende Arbeitsprobe zu entwickeln und so weiter. Ohne das geht's einfach nicht. Deswegen ist das für mich das A und O.
Top. Auch da, ich wiederhole mich, unterstreiche ich mich doppelt und dreifach. Mich hätte es gewundert, wenn du was anderes vorgeschlagen hättest. Dafür kennen wir uns jetzt auch schon ein bisschen. Aber bringt mich auch wieder zu Beginn dieser Episode und zu meiner Einstiegsfrage mit diesen drei besten Fragen, ne? Also ich glaube, das als Essenz oder auch als Kernaussage in dieser Podcast-Episode, nein, das gibt es eben nicht, diese drei besten Fragen. Und die gibt es auch schon dreimal nicht, wenn es kein Dokument geht, aus dem hervorgeht, was eigentlich die Anforderungen sind. Und das ist am Ende des Tages eine Anforderungsanalyse. Und das hört sich vielleicht auch schon wieder ein bisschen hochtrabender an. Nein, ist es überhaupt nicht. Das ist am Ende des Tages ein schnödes Word-Dokument, in dem einfach dokumentiert wird, was die Anforderungen sind. Nicht mehr und nicht weniger. Und auf der Basis, und da bin ich voll und ganz bei dir, nur auf der Basis können dann Fragen konzipiert werden, die einen Anforderungsbezug haben, die offen sind und die kontextspezifisch bzw. verhaltensbezogen sind. Und dann sind wir in einem, wenn wir das gemacht haben, dieses Anforderungsprofil, wenn wir damit starten, ich glaube, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, weil auch alles andere danach ist am Ende des Tages keinerlei Raketenphysik. Es ist ein Handwerk, ja, das muss man auch lernen und wollen, aber es ist nicht die nächste Raketenphysik, im Gegenteil.
Nein, total. Und was ich vielleicht noch zum Ende hinzufügen würde, ist, wer da Angst hat, also Kandidaten, wie gesagt, schätzen auch den Prozess.
Voll.
Gerade diese Anforderungsbezugfragen. Also was ich da immer als Feedback bekommen habe, ist, dass Kandidaten endlich mal nachvollziehen, warum eine Frage gestellt wird, zum einen. Dass sie nachvollziehen, okay, das Unternehmen ja versucht tatsächlich eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Und welches Feedback ich auch ganz oft gehört habe von Kandidaten, dass sie gesagt haben, dass sie durch die Fragen auch den Job nochmal besser kennengelernt haben. Also sich noch besser auch in den Arbeitsalltag hineinfühlen konnten. Und spätestens bei Candidate Experience werden hoffentlich auch die ein oder anderen dann nochmal hellhörig, weil das lässt sich auch hervorragend gut kombinieren.
Tolle Ergänzung zum Ende der heutigen Episode, Vanessa. Ich habe tatsächlich mit nichts anderem gerechnet. Du hast meine Erwartungshaltung mehr als nur erfüllt. Das ist top. Deswegen habe ich dich ja auch als Gast rausgesucht für diesen Basic, für diesen Recruiting Basic, wenn du so willst. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich sende liebe Grüße nach München rüber und vielleicht kannst du ja das schöne Wetter in München, die Sonnenstrahlen jetzt noch ein bisschen für dich nutzen.
Danke dir. Auch viele Grüße nach Mannheim und ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir.
Dito, danke dir und danke da draußen fürs Zuhören. Ciao, ciao.